Ja, hallo und herzlich willkommen bei Urbekannt, dem Podcast für alle Wiener und Wienerinnen, die Wien zu kennen glauben, aber das vielleicht gar nicht so gut tun. Wir beschäftigen uns eigentlich mit Menschen, die man kennt, aber über die man sehr wenig weiß. Leider, aus gegebenen Anlass, können wir gerade nicht mit Menschen sprechen, weil wir sind sehr brav und halten uns natürlich an Social Distancing und natürlich auch an die Maßnahmen, damit die Corona-Krise bald wieder vorübergeht und wir weiter mit unseren Themen machen können. Und deshalb haben wir uns was ganz Spezielles für euch überlegt. Und zwar haben wir vier Spezialfolgen zum allen bekannten Coronavirus herausgebracht und haben auch sehr viel darüber recherchiert. In der ersten Folge ging es über Viren im Allgemeinen, was sind Viren. In der zweiten Folge ging es um die Auswirkungen und in der heutigen dritten Folge, in der Spezialfolge, wird uns der Robert über viel über die Prophylaxe erzählen. Apropos Robert und Tom, das sind unsere Namen. Ich sitze heute im 6. Bezirk und der Robert,
Im 18. Bezirk.
Der sitzt im 18. Bezirk und wir zoomen miteinander und nehmen gleichzeitig auch auf. Und genau, an und für sich, ich glaube, heute hast du ja auch ein bisschen was anderes geplant, oder? Nicht so monologartig, sondern du willst ja auch eine kleine Diskussion reinbringen.
Ja, ich denke mal, ich werde das jetzt da ein bisschen Freestyle machen, ein bisschen drüber reden und ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und es kommt, wie es kommt. Wird schon schief gehen.
Alles klar, das hört sich ja sehr gut an. Ich bin gespannt, was du uns erzählen wirst und dann kannst du wirklich auch starten.
Ja, ich habe mich da mal informiert, vor allem, was man bei solchen Pandemien machen könnte. Und was mir gleich aufgefallen ist, dass es nicht die erste Pandemie ist, mit der wir was zu tun haben, sondern wir haben ja schon eine Reihe an solchen Viren hinter uns. Angefangen mit den, also nicht angefangen, aber das heißt der Marburg-Virus 1967, der da eben in Marburg plötzlich aufgetaucht ist, hatte man natürlich Glück, da der nur über direkten Kontakt mit dem Blut oder Gewebe übertragen wurde, deswegen ist er ziemlich örtlich geblieben, war aber auch sein Virus. Dann haben wir SARS gehabt, 2002, 2003, ich glaube, über den haben wir dann eh schon mehr geredet in den letzten Folgen. Jedoch kann man da auch nochmal hinzufügen, dass er dann ungefähr 3 Tage gedauert hat, bis die ganze nördliche Halbkugel eigentlich infiziert war. Dann 2009 können wir uns sicher alle noch an die Schweinegrippe erinnern, die in Mexiko gestartet ist. Und da ist auch ganz nochmal interessant, das sage ich immer gerne nochmal dazu, dass es ein ähnlicher Virus war, also ein anderer Subtyp von diesem H1N1-Virus, der 1918 die spanische Grippe ausgelöst hat. Also war auch schon nicht eine sehr kleine Sache. Die spanische Grippe hat je nach Quelle 20 bis 50 Millionen Leute umgebracht. Und deswegen hat die WHO damals 2009 auch ziemlich schnell reagiert und das zu zur Pandemie erklärt und den Ausbruch offiziell zum Notfall für die öffentliche Gesundheit von internationaler Bedeutung erklärt. Mhm. Und breitet sich aber trotzdem ein bisschen schneller aus als geplant. Okay. Innerhalb von ungefähr paar Wochen sind 30.000 Menschen in 74 Ländern infiziert gewesen. Also
weißt du, wie viele gestorben sind durch die Schweinegrippe?
Na, offizielle Zahlen weiß ich jetzt nicht, wie viele da gestorben sind.
Da kann man ja selber recherchieren. Ja, das ist interessant, weil die Schweinegrippe ist schon, habe ich schon mitbekommen oder so. Wann hast du gesagt, war die nochmal?
2009.
2009, ja, auch schon wieder gute 11 Jahre her, aber trotzdem habe ich das nicht wirklich so mitbekommen, also ja schon, aber wie gesagt, ist eher vorbeigezogen und dass es eine Pandemie war, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, man hat die gehört, dass die da war, aber irgendwie halt auch keinen Kontakt dazu.
Ja. Genauso wie die Vogelgrippe, ich meine, das waren halt so, ja, Grippen halt.
Ja, voll.
aber jetzt
Ja.
nichts Großartiges.
Und was man jetzt auch viel gehört hat, war zum Beispiel der Zika-Virus oder Ebola. Die sind genau solche Viren, die von Tieren übergehen. Und ist auch interessant, dass die ganzen Sachen eigentlich auf den Menschen überspringen können oder halt Artensprünge machen können, weil der Mensch halt auch einfach die Lebensräume von den Tieren einfach extrem einengt. Und dann kommen halt Tiere mit anderen Tieren in Kontakt, mit denen sie sonst nie in Kontakt gekommen wären, oder halt eben sogar mit Menschen selbst. Und dann passiert sowas.
Ja, das ist immer sehr tragisch, weil wir wissen ja eigentlich, wie wir es verhindern könnten, aber wir tun es halt
Ja,
nicht. Ne?
ja. Oder wenn du es auch vergleichst mit der Pest, war ja auch eine Pandemie. Aber da ist jetzt was anderes. Da war halt, ja, okay, die Ratten waren in starkem Kontakt, auch wegen der Hygiene damals. Aber da hatten die Leute Glück, könnte man so sagen, dass sie halt zum Beispiel keinen Flugverkehr gehabt haben. Weil die Viren oder ja, diese Krankheiten verbreiten sich heutzutage halt einfach extrem schnell, weil wir halt einen Flugverkehr hier auf der Welt haben, wo du halt von ein paar Stunden um die ganze Welt reisen kannst und das halt extrem schnell verbreiten kannst.
Ja, weil er natürlich halt generell einfach sehr, sehr globalisierte Welt und wir einfach diese Möglichkeiten haben, so
Absolut.
schnell von A nach B zu kommen, ja, klar.
Ja, und da habe ich mir gedacht, dass ich dich mal frage, ob du vielleicht eine Idee oder irgendwas hast, Gedankenblitze oder was dir da einfällt, wenn man das so sich vorstellt, dass eigentlich ist der Flughafen ein Ort, wo jeder Virus durch muss, wenn er eigentlich sich so verbreitet. Weil keiner geht zu Fuß, in unserem Fall momentan von China irgendwo hin. Oder wenn es sich nur von einem Ort ausbreiten würde, dann könnte man das schneller eindämmen. Das heißt, ein Flughafen ist wirklich ein Punkt, wo der Virus immer durchgeht. Und ob man da nicht irgendwas machen könnte, dass man die Leute kontrolliert, ist das möglich, ist das gar nicht möglich?
Ja,
Was glaubst du?
grundsätzlich, ist es natürlich sehr schwierig. Ja. Ich meine, wir haben uns auch an Sachen gewöhnt, wie die Sicherheitskontrollen seit dem Anschlag in Amerika. Aber trotzdem ist das noch eine Spur anders, weil man ja da wirklich eigentlich in persönliche bzw. in Gesundheitsdaten eingreift und die dann natürlich auch gegen einen verwendet werden können, rein theoretisch, ja, will ich jetzt niemand unterstellen. Aber und grundsätzlich wird es sich, glaube ich, generell ein bisschen schwierig herausstellen, weil ja, du weißt ja nicht, welcher Virus jetzt hier überall da, also der da ist oder sonst irgendwas. Also wie möchtest du es testen? Das ist halt natürlich auch eine Frage. Klar könnte man jetzt einfach
Ja.
jede Person Fieber messen. Aber ist Fieber messen für einen Virus, also ist Fieber für einen Virus, den wir noch nicht kennen, vielleicht gar nicht so ausschlaggebend und so weiter und so fort. Also ich glaube, da stellen wir uns einfach vor extrem vielen Herausforderungen, die wir so nicht meistern können, außer wir werden eine Maschine erfinden, die alle Viren durchchecken kann, die man bis jetzt kennt, weil ich denke, es gibt genug Forschungen,
Ja,
für unbekannte Viren.
oder einfach so ein Virenschnellcheck, dass
Ja
man vielleicht
gut,
nicht
ja, aber.
spezifisch auf einen Virus geht, sondern einfach, keine Ahnung, sieben Symptome hat und wenn vier davon zutreffen, dann, keine Ahnung, holt man ihn raus.
Ja, nur da muss man natürlich auch sowas mal erst erfinden. Oder meinst du wirklich einfach als
Nur auf
Fragebogen?
Symptomatik gehen.
Aha,
Ja, nur als
Symptomatik,
Fragebogen, ja.
okay.
Ja, also weiß nicht, ich habe mir nur gedacht, weil wenn, dann muss wirklich jeder bei so einem Flughafen durch. Und wenn du es dort schon eindämmen könntest oder dort schon aufhalten könntest, dann wäre das sicher ein Riesenschritt.
Ja, so kann man es zumindest regional halten, das stimmt. Aber dann dauert es noch länger und dann muss man vielleicht 3 Stunden vom Flug da sein. Aber ist eh
Ja.
gut, weil Fliegen soll ja eigentlich eh ein bisschen eingedämmt werden und so kann man es vielleicht noch ein bisschen mehr,
Voll.
wie sagt man
Ich
das, wie heißt
meine,
das Wort? Ein bisschen mehr Scheiße machen, das Fliegen, wie sagt man das? mir fällt das Wort gerade nicht ein.
negativieren.
Ja, mach mal das, sagen wir das, du weißt, was ich
Ja.
meine. Genau.
Ja. Was ich dann auch noch herausgefunden habe, ist, dass es auch schwierig ist, die ganze Sache ein bisschen einzufangen, wenn sich das anfängt auszubreiten, weil in vielen Ländern die Gesundheit eben ein föderales Geschehen ist, wie zum Beispiel in Deutschland. Da ist auch, dass die einfach jedes Bundesland an sich für sich selbst entscheidet, wie sie damit umgehen. Und wenn das halt eben 16 Bundesländer sind, im Fall von Deutschland, dann ist das halt eben nicht ein Vorteil, wenn jeder halt was anderes macht.
Ja.
Dann stehen auch viel Unsicherheiten, kommt mir vor, wenn sich das alle ein bisschen rüberschauen und dann geht es mal besser oder schlechter. Und ja, das ist dann immer so eine Frage. Auf jeden Fall sicher nicht von Vorteil. Und dann kann man nochmal schauen, wenn man zum Beispiel auf die EU schaut, wenn jedes Land dann nochmal alles anders macht. Und ja, das ist auch sicher ein großer Nachteil.
Gerade weil wir einfach so viele Viren bzw. so viele Virenverbreitungen haben in den letzten Jahren oder und das wahrscheinlich immer stärker werden wird, sollten wir hier auf jeden Fall auf ein auch globalisiertes System setzen und so ein quasi Frühwarnsystem oder sowas einführen. Ich glaube, dazu
gibt es sogar
was, oder?
Genau, da gibt es sowas, eben damit im Ernstfall solche, dass es schnell eine Impfung gibt, eben jetzt auf die Influenza bezogen, werden immer solche Modellimpfstoffe entwickelt. Das sind im Endeffekt eigentlich Impfstoffe, die auf den kursierenden Virus eben angepasst werden und dann, wenn eben so ein neuer mutiert rauskommt, schnell angepasst wird und dann bei Unternehmen eben massenproduziert wird. Und das ist jetzt so ein Verfahren, das in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist. Und wenn sich dann eben, wie zum Beispiel im 2009 bei der Schweinegrippe, sich dann diese Experten und Quasi-Experten unter Anführungszeichen dann melden mit irgendwas für Halbwahn-Aussagen oder Halbwahn-Unwahn-Aussagen zu Wort melden, dann sind die Leute logisch voll misstrauisch, weil sie das gar nicht kennen und auf einmal kommt halt sowas her. Und dann ist natürlich großes Misstrauen da und geringe Impfbereitschaft, was auch nicht von Vorteil ist. Also ich finde auf jeden Fall, Risikokommunikation muss längerfristig kommuniziert werden und eben nicht erst dann, wenn es eben schon passiert und im vollen Gang ist, dann ist es einfach zu spät. Und das sehen wir auch jetzt voll.
Ja, voll. Ja, es ist natürlich immer wichtig, Experten und Expertinnen mit einzubeziehen. Nur die Frage ist immer, wer sind die Experten und Expertinnen, die man quasi an Bord holt. Das sind ja meistens die Regierungen, die das tun und natürlich auch finanziell unterstützen. Das ist halt immer die Frage, was will die Regierung oder ja, was wollen die Machthaber damit erreichen. Und ich glaube, das könnte sich natürlich auch als schwieriges Problem herausstellen, weil ja, in verschiedensten Ländern solche Sachen auch teilweise vertuscht werden wollen, damit man eben vor allem auch damit die Regierung trotzdem gut dasteht. Und ich glaube, das passiert ja teilweise in Österreich auch, in der jetzt gerade Situation, dass sich keine Experten und Expertinnen dort hinstellen und Pressekonferenzen halten, sondern die Politiker und Politikerinnen. Und natürlich sagen die, was sie für sie gut ist. Ja. Und Experten und Expertinnen könnten genauso geschult werden. Ob das jetzt einen Unterschied machen würde, ist natürlich fraglich. Aber grundsätzlich muss man da immer aufpassen.
Ja, das ist halt einfach eben wie vorhin gesagt, dass dann eben ein Misstrauen auch ist dem Ganzen gegenüber. Im Endeffekt kann man eh sagen, dass es von der Öffentlichkeit immer Haue gibt, sozusagen.
Ja, das stimmt.
Weil eben wenn man gar nichts macht, dann entsteht eben so eine Pandemie oder eine Epidemie und dann heißt es halt, ja, ihr seid so behindert, ihr habt ja alles gewusst, warum habt ihr nichts gemacht? Und wenn man dann halt eben extreme Maßnahmen nimmt, dann heißt es ja, ist ja gar nichts passiert, passierte gar nichts und jetzt haben wir so riesige Maßnahmen. Warum machen wir das überhaupt so, wenn gar nichts passiert? Und da kann man so oder so schauen, es wird immer Kritiker geben. Ja, ist ein bisschen schwer, so zu sehen.
Ja, voll. Das, ja, natürlich, genau. Aber das finde ich ja auch gut. Also die Leute sollen ja auch dagegen reden dürfen und die Gesellschaft darf kritisch sein. Das ist sehr gut und ich finde, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon angesprochen, dass in der heutigen Gesellschaft, wie sie sich entwickelt, Kritik sehr unerwünscht ist, weil ja die Maßnahmen so super sind und wir wollen das ja alle gemeinsam schaffen und sowas und das ist auch richtig und stimmt. Aber man darf eben auch kritisieren und man darf auch den Mund aufmachen, wenn irgendwas einem nicht so passt. Und natürlich empfinde ich das als positiv, dass es von der Gesellschaft immer Haue gibt, egal welche Maßnahmen getroffen werden.
Da gebe ich dir auch recht, weil vor allem bringt auch Kritik einfach etwas weiter, auch ein bisschen weiter zu denken und nicht immer alles so hinzunehmen, wie es ist. Und das ist gut.
Ja, genau.
Deswegen kann ich dir da eigentlich nur recht geben.
Ja.
So, wieder zurück zu den Ländern zu kommen, da habe ich was gefunden von der Rosamund Southgate. Die ist eine Public Health Expertin bei der Organisation Ärzte ohne Grenzen. Und die hat eben gesagt, damit schnell reagiert werden kann, verpflichten sich die internationalen Gesundheitsvorschriften, alle Länder einen Ausbruch zu melden, sobald er bemerkt wird. Und die verpflichten sich dann eben nicht nur, dass sie das melden, sondern dass sie eben auch gegenseitig sich helfen, das aufzubauen und ein Überwachungssystem von diesem Virus und diese Behandlung von diesen Ausbrüchen eben da mit zu unterstützen. Was eigentlich an sich gut ist. Aber
Ja.
wegen Überwachung an sich kommen wir eben später nochmal dazu. Aber an sich finde ich das mal gut, dass sie sich dazu verpflichten.
Und das Zusammentun halt, ja.
Ja, was wir jetzt bei China eben gesehen haben, nicht ganz so geklappt hat mit dem Ausbruch mitteilen und melden, soll auch nicht so geil ist.
Ja. Dafür haben sich die als wegen ihrem System sehr schnell eigentlich abgekapselt und sehr schnell auch Krankenhäuser bauen können, ohne irgendwelchen behördlichen Schwierigkeiten oder sowas. Und da ist
Ja.
natürlich, so, jetzt habe ich den Faden verloren.
Die
Ja, genau,
Diktatur.
das, ja, kann man so nennen. Aber grundsätzlich, was ich sagen wollte, ist auch diese ganzheitliche globale Überwachung von solchen Viren oder sowas könnte sich ja schwierig herausstellen, weil es ja sehr viele verschiedene Arten von Staaten gibt und natürlich aber auch sehr viele unterschiedliche Gesundheitssysteme. Und ich glaube,
Ja.
das sollte natürlich ein Punkt bleiben, ein Gesundheitspunkt und nicht ein Überwachungspunkt von allen Staaten. Also wo kämen wir da hin?
Na, im Endeffekt glaube ich, ist ja eh gemeint, dass der Virus so überwacht wird, dass keine Ahnung, wenn sich eine Mutation auf einmal zeigt, dass es dann wieder sofort gemeldet wird und dass der Virus eben überwacht wird, wie er sich verhaltet.
Okay, ja. Also da geht es noch gar nicht so eben um das Gesundheitssystem selbst.
Ich glaube, das geht Hand in Hand, weil wenn du den Virus überwachen musst, musst du das über das Gesundheitssystem machen. Das, zu einem gewissen Grad wird es auch einfallen, den Bürger, die Bürgerin da zu überwachen.
Ja, das ist dann halt wieder
Nehme ich mal an.
eine Schwierigkeit, finde ich, weil
Ja.
ein anderes Gesundheitssystem hat natürlich auch andere Auflagen und vor allem,
Voll.
glaube ich, ist die Grenze auch bei manchen Gesundheitssystemen anders und das eine würde das als Virus einschätzen, der mutiert und der andere Staat sagt, na du, das passt schon, das wird nichts
Ja,
passieren.
ich finde, dass dann einfach wichtig wäre, dass die sich halt dann gegeneinander eben so kommunizieren und auch selbst entscheiden, selbst Wissenschaftler ihre bei Zweifel das nochmal anschauen lassen. Aber ich finde, in solchen Sachen muss die Wissenschaft sich gegenseitig, auch wenn sie unterschiedliche Nationalität haben, sich einfach vertrauen, dass
Ja.
da eine gewisse Kompetenz dahinter ist. Und wenn das als Mutation eingestuft wird, dann muss man das halt auch eben akzeptieren.
Ja, das ist natürlich immer schwierig, Vertrauensbasis.
Ja.
Aber wenn das ein unabhängiges Organ macht oder eine unabhängige Organisation, die quasi weltweit agiert, wäre das nicht so schlecht, weil dann wäre es ja eine Gemeinschaft eben oder eine Organisation eben, die
Ja, aber ich
das dann
finde auch,
handhabt.
dass. Ja, das ist ja aber auch nicht was Politisches im Endeffekt. Das ist ja eigentlich zum Vorteil von allen.
Ja gut, aber man kann sehr schnell viel politisch machen. Also
Ja, hast du
es
auch
ist
wieder
nie
recht.
leiwand, wenn man zugeben muss, dass in seinem eigenen Land ein Virus ausgebrochen ist.
Ja, auf jeden Fall Risikokommunikation ist wieder hier groß geschrieben für mich.
Voll.
Was die Rosamund Southgate auch noch sagt, ist, dass diese epidemiologischen Überwachungen eben auf unterster Ebene auch einfach eingesetzt werden müssen, eben so in kleinen Dörfern und kleine Gesundheitszentren, dass das eben, wo das dann auch ausbricht, dass es schnell zu einer internationalen und nationalen Ebene kommt, eben wie die WHO. Und in vielen Ländern fehlt es einfach noch und eben so ein verlässliches Überwachungssystem gibt es da einfach nicht für Infektionskrankheiten oder eben notwendige Laborkapazitäten. Und wo man diese Verdachtsfälle bestätigen kann oder irgendwas oder Helfer vor Ort gibt oder die den benachbarten Ländern, Dörfern halt Bescheid geben, so, oh, oh, wir haben ja ein Virus. Das gibt es einfach nicht und dadurch sind auch eben in solchen benachteiligten Gebieten eben sind es große Risikofaktoren einfach, wenn die da ausbrechen und es kann schon mal gar nichts gemacht werden.
Ah, das klingt logisch.
Ja, vor allem wenn man auch denkt, 75% von den neu auftretenden Infektionskrankheiten, die uns Menschen betreffen, kommen von Zoonosen. Das sind eben die von diesen Tieren auf den Mensch überspringen. Und es sind halt auch, also das schätzt die US Centers for Disease Control and Prevention und ich finde halt diese Risikozonen sind halt auch genau die Zonen, die dann eben nicht diese Kapazitäten haben oder diese, ja, diese Möglichkeiten dann diese Prävention,
ja,
dieser Prävention nachzugehen.
Klingt auch logisch. Aber noch eine kleine Zwischenfrage, vielleicht weißt du es. Jetzt wissen wir eigentlich, dass es von der Fledermaus aufs Gürteltier und vom Gürteltier auf den Menschen übertragen wurde. Bei der Vogelgrippe kann ich mir das auch noch ganz gut vorstellen. Bei der Schweinegrippe wird schon ein bisschen schwieriger, weil Schweine haben wir ja auch. Also wie weißt du, wie es damals entstanden ist, was das für Verhältnisse waren?
Soweit ich weiß, ist es eben von Schwein übergesprungen. In Mexiko war das damals. Aber das weiß ich aber nicht, wie das Schwein das bekommen hat. Da wird schon irgendwas ungut hergegangen sein.
Okay, also es war nicht einfach nur Pech sozusagen, dass das Schwein das halt gerade gehabt hat, sondern da waren schon irgendwelche nicht so leibenden Verhältnisse.
Ja, ich weiß nicht, wie so ein Virus normalerweise irgendwo auftaucht, aber kann sein. Auf jeden Fall ist sicher, dass damals halt eben die Risikogruppen waren halt damals eben die ganzen Landwirte und Landwirtinnen. Die
voll, mit natürlich. Ja.
Und ja, da haben wir eh schon gesprochen mit dem mit der Vertreibung von Tieren, wo man eben ihren Lebensraum einschränkt und die Folge davon ist natürlich klar, dass Arten verschwinden, die Vielfalt reduziert sich und die Artengemeinschaften ändern sich einfach eben. Tiere kommen zusammen, die sonst nie zusammen gelebt hätten. Und was eben oft als reines Naturschutzproblem abgetan wird, ist eigentlich ein riesiges, großes globales Gesundheitsproblem, wie wir eigentlich sehen. Und das kann man nicht einfach nur sagen, ja, die Tiere und die Grünen und bla bla. Und dann sich beschweren, wenn auf einmal eine Pandemie da ist und nichts dagegen gemacht wurde.
Ja, das klingt auch sehr logisch.
Ja. Was habe ich denn da noch? Da, die Simone Sommer, eine Evolutionsbiologin an der Universität Ulm, hat auch gesagt, alle Tiere, der Mensch eingeschlossen, koexistieren friedlich mit einer ganzen Reihe Viren und anderer Erreger, an denen sie sich im Laufe ihrer Evolution angepasst haben. Aha. Und eben, wenn die halt ungut weiterhüpfen, dann ist das nicht so geil.
Dann ist nicht geil, ja. Und das passiert eben, weil wir quasi in diese natürlichen Räume eintreten.
Genau, und die sind dann halt gezwungen, irgendwo anders hinzugehen und dann treffen sie halt auf eine andere Tierart und dann kann das Virus da überspringen.
Ja, geschissen.
Ja, und ja, ich meine, neu ist das Phänomen nicht. Best haben wir ja schon angesprochen, da gab es den Artensprung auch. Ja. Tollwut ist auch noch sowas, was wir heute auch noch kennen.
Ja. Ich glaube, du hast ja auch zur Aufklärung, wir nehmen heute zum zweiten Mal auf, weil wir eben letzte Woche ein technisches Problem hatten. Aber ich glaube, du hast letztes Mal bei der Aufnahme auch über die Tollwut gesprochen, dass es bis jetzt noch eigentlich keinen Impfstoff schon, aber keine Medikamente gibt, oder?
Genau, ja.
Obwohl also wir das Virus schon so lange kennen.
Ja.
Das ist eigentlich auch interessant.
Soweit ich das finde ich, machen konnte, ist, also es gibt einen Impfstoff natürlich, aber wenn man mit Tollwut infiziert ist, dann gibt es keine, also dann gibt es kein Zurück mehr, da kannst du nichts mehr machen.
Mhm. Nicht gestört. Weil, ja, obwohl wir so den Virus so lange kennen, kann das passieren, dass wir beim Coronavirus auch so lange brauchen werden?
Ja, du, Impfstoff hoffen wir mal in einem Jahr und Medikamente weiß ich nicht. Mein Coronavirus war, gibt es ja schon mehrere, vielleicht kann man dadurch mit den Medikamenten so Abwandlungen machen.
Ja, viele sagen ja, dass Medikamente eigentlich früher kommen als die Impfung, weil es
Voll,
eben
ja.
schon so viele Abwandlungen gibt.
Genau. Ich meine, wir könnten
Ja.
jetzt sagen, dass schon einige Medikamente als erfolgreich eingestuft werden, aber ich glaube, das hat jetzt momentan noch nichts zu sagen. Sind ein
Ja,
bisschen zu früh dran.
voll.
Und ja.
Okay, verstehe. Interessant.
Ja, dann haben wir auch gehört, dass die ganzen Viren eigentlich in den, im, sagen wir, ja, letzten Jahrhundert eigentlich extrem viel gestiegen sind. In Marburg 67, Ebola 76, HIV 81, Vogelgrippe, Ebola, Zika, MERS, SARS. Das haben wir alles gehört, das ist alles in den letzten 50 bis 100 Jahren passiert. Und da kommen wir wieder zurück zu dem Flugzeug. Dass es halt sich durch den Flugzeugtourismus oder allgemein das Reisen mit dem Flugzeug, das dem Virus einfach extrem erleichtert hat, sich zu verbreiten.
Kann man das echt auf einer Grafik ablesen, dass seitdem quasi das so steigt? Weil
Ich habe das
wie viel?
jetzt nicht auf einer Grafik gesehen, aber ich habe schon gesehen, dass dass das daraus zu schließen ist eigentlich.
Mhm. Ja, das ist sehr interessant. Das sollte man echt. Also, und da gibt es schon eine Studie oder was?
Studie weiß ich nicht, aber es wurde offensichtlich so interpretiert.
Okay, alles klar. Ja, cool. Also nicht cool, aber
Aber
interessant und kann man mal sich näher anschauen, finde ich, wäre ein interessantes Thema.
ich glaube, man macht aber auch voll Sinn, weil einfach Reisen wirklich nicht mehr ein Privileg ist. Jeder kann reisen und wenn du halt eben so infiziert bist, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es jemand gibt, der was gerade auf Reise ist oder irgendwo hinreisen wird.
Ja, fix. Das ist auf jeden Fall. Also logisch klingt's, ja.
Ja, auf jeden Fall ja wieder zurück zu unserem, zum Covid-19. Da kann man jetzt nochmal, also Flugzeug, schwer, Gesundheitssystem, Ausbreitung, dann die Tiere eindämmen, ja, ist auch nicht gut. Und dann kommen wir jetzt eben nochmal ganz, ganz zurück eben zu diesem SARS-Ausbruch bei den Wildtiermärkten, diesen Wet Markets, dass die einfach verboten werden, weil das halt einfach perfekter Nährboden für Viren sind, Artensprünge zu machen und auf den Mensch überzukommen. Wurde auch jedes Mal geschlossen von China und ein paar Monate später wieder eröffnet. Das haben wir auch schon gehört, was eigentlich kompletter Blödsinn ist. Jetzt, Ende Februar, haben sie sogar verkündet in China, dass sie das Verbot dauerhaft gelten soll. Jetzt wurden dazu drei Gesetzesänderungen vorgenommen, aber die können halt noch nicht verabschiedet werden, weil das Zentralkomitee wegen Covid-19 noch nicht tagt.
Aha.
Also,
Na, das ist, ja, werden wir sehen.
ja,
Ja,
ich
es ist halt
weiß nicht.
immer, ja.
Ja, die Dings, es ist halt internationaler Druck ist jetzt natürlich auch größer, da die Leute das mehr wissen und es auch sehr ausschlaggebender war, zum Beispiel als SARS 2002 und
Das auf jeden Fall.
2014. Ja,
Ja.
2014 haben sich in China eh schon mehr als die Hälfte dagegen ausgesprochen, gegen dieses Essen von Wildtieren, weil es eh nur die Reichen essen.
Ja, das ist eben, glaube ich, das größte Problem, ja, dass das eigentlich die einflussreichste Gruppe ist. Aber natürlich, wenn sich so viele Staaten dagegen stemmen auch und so viel ein großer internationaler Druck ist, dann wird es hoffentlich
Ja,
zur Schließung kommen. Zur
finde einfach,
Dauer.
das ist auch ein, ja, das ist einfach ein extrem wichtiger Schritt eben für solche zukünftige Pandemien, weil wir sehen, die letzten zwei sind auch von solchen Wet Markets gekommen und es werden wieder welche kommen. Das wird nicht aufhören. Und vor allem, wenn man denkt, das wird halt nur von diesen Reichen gegessen, wegen dieser traditionellen Medizin, was eben vermutet wird, dass das halt der größte Faktor ist, dass die das halt essen, weil die dann halt glauben, dass sie eben potent werden und schön und
Ja.
stark und lange leben. Und
Ja.
für das, dass die ganze Welt so leiden muss, finde ich eigentlich schon arg.
Ja, natürlich ist arg. Und
Ja.
nicht nur, dass die Menschen leiden müssen, sondern auch die Viecher.
Absolut. Und das bestätigt im Endeffekt auch der Daniel Baris, der Leiter des Departments in Medizin am Swiss Tropical and Public Health Institute in Basel. Der sagt genau das auch. Statt reaktiv müssen wir in Zukunft proaktiv agieren. Und das heißt auch nicht immer schauen, ja, okay, wenn wieder was ausbricht, wie machen wir es, sondern es gar nicht dazu bringen,
Ja.
halt gar nicht dazu kommen lassen, dass sowas ausbricht.
Ja, klar, also da können schon Vorsichtsmaßnahmen
Genau, er sagte ja auch,
Richtig.
heute macht sich der Mensch eben erst mit dem Erreger erst vertraut, wenn man halt schon infiziert ist und wenn er sich schon ausbreitet und Schaden nimmt. Und dann beginnt man eben so fieberhaft nach Diagnostika, Therapien und Impfungen zu machen, statt einfach auch im Vorhinein mal ein bisschen prophylaktisch eben das Ganze anzugehen.
Ja, klar. Ja. Ja, Prophylaxe ist immer gut. Also das prophezei ich ja schon seit Jahren. Das
Ja.
generell, also das habe ich mal in einer Studie gelesen, dass prophylaktische Gesundheitssysteme eigentlich viel weniger Geld ausgeben als das, was wir haben.
Ja,
Nämlich immer nur die
sowieso.
Symptome beheben, sondern ja, und nicht prophylaktisch arbeiten.
Ja, und das ist nicht ungefährlich, diese Sache. Das ist nicht ungefährlich. Man muss wirklich denken, die spanische Grippe, 20 bis 50 Millionen Leute, das kann einfach gefährlich werden. Und da hat es auch kein Flugzeug gegeben, was das rumgetragen hat. Und
Natürlich könnte man
diese.
jetzt aber sagen, ja, jetzt sind wir natürlich viel weiter in der Technik und sowas.
Ein Virus entwickelt sich genauso gut weiter.
Ja, ein Virus entwickelt sich schon weiter, aber wir finden vielleicht schneller Medikamente oder Impfungen dafür. Also
Naja, ich.
ist eine Frage und eine Vermutung, weiß ich
Ja,
nicht.
ich weiß nicht, keine Ahnung, stell dir vor, der Covid-19 würde nicht nur durch Tröpfchen, sondern auch durch direkten Kontakt weitergegeben werden. Und es wäre nicht eine obere Lungenkrankheit, die es weitergibt, sondern einfach etwas Tödliches, so wie die Tollwut. Was wäre
Ja.
dann? Dann wäre jetzt einfach die Hälfte von der Welt tot.
Dann wären wir im
Da
Arsch, ja.
kannst du, ja, dann kannst du nicht ein Jahr lang auf die Impfung warten. Und diese Zoonosen, die werden einfach voll unterstützt. Der Peter Daszak von der EcoHealth Alliance bestätigt eben, dass es ungefähr 1,7 Millionen Viren gibt, die unerkannt in Wildtieren zirkulieren. Und die müssen einfach identifiziert werden. Dafür hat er auch 2016 ein globales Virom-Projekt gestartet. Dabei sammeln die eben Blut, Speichel und Kotproben von diesen Wildtieren, isolieren diese Viren und entschlüsseln das Erbgut. Und dann wird das eben katalogisiert und in eine Virendatenbank gegeben, wo dann immer Zugang ist für alle. Und das ist dann eben so eine große Referenzbibliothek. Das ist halt das Problem, dass da überall immer gekürzt wird, so wie du gesagt hast, von diesen ganzen Sachen.
Ja.
Und da kommt man auch nicht so schnell weiter. Gleich ist auch wie zum Beispiel der Trump 2019 einfach sein das ein Projekt, das 2009 ins Leben gerufen worden war, eben um 140.000 biologische Proben von Tieren, die gesammelt worden sind, eben zu untersuchen. Und da wurden 1.000 neue Viren identifiziert auch wieder. Und darunter auch einen neuen Ebola-Stamm, hat er einfach die ganze Finanzierung weggenommen und das Projekt ist praktisch den Bach runtergegangen.
Ja, da hat er sich ordentlich in Arschbissen jetzt.
Ja, jetzt mittlerweile hat er Anfang des Jahres, glaube ich, hat er das Projekt unter einem anderen Namen wieder eröffnet und sich halt wieder unter einen Heiligenschein gestellt, dass er das jetzt, was für eine mächtige Idee er gehabt hat.
Ja, okay, cooler Trump.
Ja, cooler
Geiler
Trump.
Typ.
Ja, und nochmal eben zurückzukommen zu dieser Ausbreitung. Ich weiß nicht, SARS hat damals 2 Monate gebraucht, um aus China zu entkommen. Unser Covid-19 hat 2 Wochen gebraucht. Keine Ahnung, der nächste braucht halt 3 Tage und dann war es das. Dann gibt es nicht mehr so viel mit Überlegen und jetzt müssen wir was machen. Da muss schon was gemacht sein.
Ja, voll. Ich habe noch eine
Und
Frage, weil mir
ja.
die schon eigentlich länger jetzt auf der Zunge liegt, aber noch nichts davor gefunden habe. Weil wir wissen ja eigentlich noch nicht, ob wir immun werden mit dem Coronavirus. Und man munkelt oder man erzählt sich, dass irgendwo im asiatischen Raum sich wieder Leute angesteckt haben. Und dann wären wir ziemlich am Arsch, oder?
Ja, eine zweite Infektion, glaube ich, wurde schon bestätigt.
Er wurde wirklich schon bestätigt.
Ja, ich glaube schon, dass in China wurden schon 2 Infizierte bestätigt.
Ja, die Frage ist halt da,
Soweit ich das weiß.
kann man es noch nachweisen, so lange quasi, oder ist es wirklich eine zweite Infektion? Das ist halt immer die
Nein, weil
Frage.
die wurden schon mal entlassen, soweit ich weiß.
Also negativ getestet.
Genau. Und dann ist wieder was aufgetreten. Aber da habe ich mich gar nicht so eingelesen mit den Zweitinfizierten.
Ja, aber das wäre interessant, dass wir das vielleicht nächste Woche aufklären, weil
Aber
ich
siehst.
glaube, das ist bei vielen ein Bedenken.
Interessant.
Und Und die
Bist du
Frage
ins
an
Bett?
sich ist ja trotzdem
God
das,
damn it.
was ist los? Robert?
Achso, nein, du warst noch kurz weg.
Achso, alles klar. Die Frage an sich ist ja eigentlich auch eben, was für Folgen hätte das?
Ja. Ja, das ist echt interessant. Ist da auch eine gute Überleitung zu dem, was der Daniel Baris hier wieder vorschlägt. Der schlägt eben ein weltumspannendes Überwachungssystem, das Tiere, Menschen und die Umwelt im Blick hat. Und da meint er halt eben auch, dass nicht nur die Fledermäuse und diese Pangolins und alles getestet werden müssen, sondern eben auch Menschen und die eben in solchen Risikogruppen sind, sich eben zu infizieren. Und er hält das eben als notwendig, dass es so ein Überwachungssystem gibt, was dann eben so wie bei Zweitinfektionen auch sicher vom Vorteil wäre, aber man wäre halt überwacht.
Ja, und wie funktioniert aber diese Überwachung? Also was schlägt er da vor, dass jeder Blut abgeben soll und das wird dann getestet oder was?
Ja, ich glaube nicht, dass ein konkretes, oder er hat da jetzt nicht gesagt, was die konkrete Idee wäre, einfach nur, aber dass diese Risikogruppen und diese Tiere eben einfach unter Überwachung sein sollten, dass falls mal was passiert oder sich langsam etwas aufbrodelt, dass man sofort reagieren kann.
Okay, verstehe.
Ja,
Ja,
da wäre immer halt die
interessant.
Frage, wie diese Überwachung ausschauen würde, weil ich glaube, niemand will Überwachung.
Ja, weiß ich nicht, ob das nicht jeder. Ja, so manche vielleicht schon.
Ja, manche vielleicht schon.
Ja.
Ja, und bevor es dann wieder zu lang wird, würde ich auch sagen, dass es einen schönen Abschlusssatz gibt, nämlich, dass die Corona-Krise uns einfach zeigt, dass auch die Menschheit an einem gewissen Wendepunkt steht. Wir müssen eben verbliebene Naturräume und Lebensräume von Tieren einfach bewahren, vor allem diese tropischen Wälder und mit den Artenvielfalten, was da drin sind, die können wir nicht einfach abholzen und umbringen. Und nicht nur für deren Schutz, sondern auch für unseren Eigenschutz. Und das ist diese ganze Sache kann einfach nicht mehr als grüne Romantik gesehen werden, sondern einfach eine Voraussetzung fürs Überleben von allen.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja,
Das
das
hast
ist
du
mein
sehr
Grande
schön
Finale
abgelesen.
gewesen. Das ist das Feuerwerk im Hintergrund, alle applaudieren.
Alle applaudieren. Naja, es ist
So habe ich mir das vorgestellt.
21:35 Uhr und nicht 18 Uhr. Hätten wir es um 18 Uhr gemacht.
Etwas um
Verdammt.
18 Uhr.
Scheiße. Ja, interessant, Robert. Vielen Dank, dass du das vorbereitet hast und recherchiert hast. Und generell, das Thema ist natürlich die ganze Zeit in unseren Köpfen drin. Und ich
Ja.
glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich bewusst wird, was wir eigentlich mit der Natur machen, was wir mit anderen Lebewesen tun, weil der Mensch alleine kann nicht überleben. Und ich glaube, das muss uns auch
Ja.
bewusst werden, dass wir alleine nicht auf dieser Welt sein können, sondern
Ja.
auch andere Leute, andere Lebewesen mitspielen. Ja.
Und da können wir wieder nicht erst dann schauen, sondern müssen auch jetzt schon vorausdenken.
Ja, genau. Naja, wir werden sehen, ob sich das wirklich, ob sich da wirklich was ändert. Es wäre schön. Ja, der Kapitalismus ist ja natürlich ein Dorn im Auge, was sowas betrifft. Weil, ja, grüner
So.
Kapitalismus, vielleicht ist das die neue Form. Weiß ich nicht.
Ja.
Green
Ja, da.
Capitalism klingt eh gut. Das kann man sicher bald studieren, ich sag's dir.
Ja, wieso nicht?
Ja,
Na
interessant.
gut.
Ja, vielen
Dann
Dank
hören
nochmal.
wir dich, ja, sehr gern. Und wir hören dich nächste Woche
Genau.
mit ein bisschen historischen Geschichten von vergangenen Pandemien.
Genau. Ich versuche, Geschichten aus der Geschichte vorzubereiten. Das ist ein kleiner Hint zum Podcast Zeitsprung. Übrigens unbedingt anhören. Die ist mein Lieblingspodcast. Also nach Urbekannt natürlich. Aber grundsätzlich, den höre ich gern und da werden Geschichten aus der Geschichte erzählt. Und ich versuche mich nächste Woche auch an dem, dass ich quasi ein paar kleine Mini-Geschichten aus ehemaligen Pandemien erzähle. Wir werden sehen, was man da so findet und schauen wir mal. Schauen wir mal.
Ich bin schon gespannt und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
Ja, ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen sind auch gespannt und ich hoffe, wir hören uns alle nächste Woche wieder.
Ja, same, same.
Wenn es wieder
Ja.
heißt, Urbekannt.
Urbekannt.
Ist leider geil. Oder immer geil.
Immer geil. Auch immer in der Quarantäne,
geil.
Ey.
Immer geil.
Ja. Ich würde nur sagen, wir wünschen jedem, dass es gesund bleibt.
Ja, genau. Bleibt.
Gesund bleibt.
Bleibt gesund und haltet Abstand. Drinnen sollte man nicht unbedingt bleiben, das ist auch ungesund. Ein bisschen frische Luft.
Ich wollte hinzufügen, aber spazieren gehen muss man auch, nicht das alle durchdrehen.
Genau. Ja, und ansonsten Podcast hören, gell?
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir haben jetzt auch Patreon. Man kann uns da unterstützen, weil dass wir das so weitermachen, ist natürlich auch den Leuten zu verdanken, die uns schon tatkräftig unterstützt haben. Und da wollen wir uns natürlich recht herzlich bedanken und natürlich auch jedem, der uns ein kleines symbolisches Bierchen in den Hut schmeißt, der ist natürlich auch willkommen, das zu tun. Genau, und man findet uns auf Patreon unter Urbekannt, aber auch eben auf unserer Webseite unter dem Punkt Unterstütze uns, kann man auf Patreon zugreifen dann. Die Internetseite ist urbekannt.com oder urbekannt.at, also falls das jemand noch nicht weiß. Genau. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, sei es gepriesen.
Pussy Baba.